Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ich freue mich auf eine neue Ausgabe in, ja, ich würde mal sagen, fast schon im Spätsommer. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Hier sind wir auf jeden Fall frisch gebacken. Das ist der Chefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Und es geht heute um tourismuspolitische Ziele. Was ist das eigentlich? Rahmenbedingungen schaffen, Nachhaltigkeit fördern, Digitalisierung nutzen oder auch die Imagepflege. Für all das braucht es in der Politik die richtigen Stimmen. Und genau deswegen hast du dir eine ganz besondere Persönlichkeit ausgesucht. Wer ist heute dein Gast der Woche?
Anja Karliczek. Sie ist CDU-Bundestagsabgeordnete und zugleich Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus im Bundestag. Ja, und mit ihr habe ich mich über die Rolle dieses Ausschusses, über ihre tourismuspolitischen Pläne und Ziele und die Herausforderungen unterhalten, vor die sich der Deutschlandtourismus auf der einen Seite, aber auch die Reisebranche insgesamt in Deutschland gestellt sieht.
Und was ihre Antworten sind und vielleicht ja auch ihre Ziele, darüber sprecht ihr in dieser Ausgabe. Hier kommt der Talk der Woche und ich sag ganz viel Spaß damit.
Hallo Frau Karliczek.
Hallo Herr Schmick.
Sie sind die Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus im Bundestag. Natürlich sind Sie auch CDU-Bundestagsabgeordnete. Aber vielleicht helfen Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die sich nicht täglich mit parlamentarischer Arbeit beschäftigen, mal auf die Sprünge. Welche Rolle würden Sie dem Ausschuss für Tourismus im Bundestag beimessen? Und wie groß oder klein sind eigentlich seine Einflussmöglichkeiten auf die praktische Politik?
Also der Ausschuss für Tourismus ist damals gegründet worden zur Wiedervereinigung und sollte quasi über den Tourismus Ost- und Westdeutschland einander näher bringen. Ich glaube schon, dass da auch vieles gut gelaufen ist. Und in dieser Zeit der letzten 30 Jahre ist der Tourismus, der früher eine kleine Nische in Deutschland war, wahnsinnig gewachsen. Also wenn Sie heute sehen, was es im Grunde gibt, wie stark die Branche auch wertschöpfungstechnisch gewachsen ist in den letzten Jahren, sieht man, dass wir heute einen ganz anderen Stellenwert haben, wenn man zwischen Maschinenbau und Automobilbranche jetzt also eine veritable Branche ist mit den meisten Mitarbeitenden. Wir haben 3 Millionen Mitarbeitenden in dem ganzen Tourismusbereich. Wenn man die nachgelagerten oder die vorgelagerten Wertschöpfungsbereiche dazu nimmt, sind sogar über 4 Millionen. Wir sind zwischen 5 und 6% der Wertschöpfung Deutschlands angesiedelt. Und daran sieht man auch, dass wir als Tourismusausschuss eine wichtige Funktion haben. Wir haben häufig keine Gesetzgebungsverfahren. Wenn wir zum Beispiel über Flexibilisierung der Arbeitszeit reden, dann liegt die Federführung für ein Gesetzgebungsvorhaben bei Arbeit und Soziales. Aber da wir als Querschnittsausschuss für viele Themen zuständig sind, von Steuerfragen über Arbeitsmarkt, Fragen über Naturschutzfragen, sind wir häufig das Zünglein an der Waage. Wenn wir unser Veto einlegen, dann können wir damit im Grunde auch ein Gesetzgebungsverfahren an dieser Stelle aufhalten und nochmal einen neuen Blick drauf werfen. Und gerade der Tourismusbereich hat häufig spezifische Bedarfe, weil wir uns die Dinge, also nicht nur aus touristischer Sicht angucken, sondern wir gucken immer, die touristische Frage ist immer die eine, aber was bedeutet das auch für die Gesellschaft vor Ort? Das ist die andere Frage.
Sie haben es eben gesagt, Tourismus ist ja auch so eine Querschnittsdisziplin, die ganz viele Bereiche berührt. Und Sie haben eben die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus schon erwähnt. Wird denn diese wirtschaftliche Bedeutung Ihrer Auffassung nach in der praktischen Politik ausreichend gewürdigt?
Nein, noch nicht. Das ist in der Politik häufig ein Problem, dass die Diskussionen, die geführt werden, nicht mit der Perspektive, wo wollen wir hin, geführt werden. Wir wollen ja, dass der Tourismus in Deutschland wertschöpfungsanteilig für das gesamte Bruttoinlandsprodukt noch stärker wird, wo, glaube ich, auch noch, ich sag mal, gute Potenziale stecken für Deutschland. Wir diskutieren häufig noch immer mit dem Blick auf die Vergangenheit, weil wir natürlich auch so sozialisiert sind. Und in der Vergangenheit war natürlich Automobil, dann Maschinen- und Anlagenbau, Chemie, das waren die Branchen, an denen im Grunde die Wertschöpfung und auch der Wohlstand Deutschlands hing. Und deswegen sieht man, dass dieses Pflänzchen, was aus dem touristischen Bereich gewachsen ist in den letzten Jahren, zu einer veritablen Branche, zu einer veritablen Wertschöpfung für Deutschland, das wird von vielen politisch noch unterschätzt.
Es gibt ja viele Branchen, die haben Sie eben genannt, unter anderem die Automobilindustrie, bei denen man den Eindruck hat, dass sie eine sehr gut funktionierende Lobbyarbeit machen. Wie ist das in der Touristik nach Ihrer Einschätzung?
In der Touristik ist es ein bisschen komplizierter. Da, ich sag mal, die Automobilbauer, das sind einige wenige große in Deutschland. Und im touristischen Bereich gibt es viele Mittelständler, viele Kleinstbetriebe. Es gibt ganz unterschiedliche Branchen, die sich da zusammenfinden. Von der Luftfahrtbranche bis hin zu Gastronomie, Hotellerie, bis hin zu der Frage, die Touristikbüros in den Kommunen gehören auch zur Tourismusbranche. Und diese Vielfalt immer unter ein Dach zu kriegen und sprachfähig zu werden mit einem Anliegen, das ist im touristischen Bereich eine viel, viel größere Aufgabe und eine viel größere Koordinierungsaufgabe als beispielsweise bei den Autobauern, die häufig ja auch sehr homogene Anliegen haben. Das ist bei uns nicht immer der Fall und deswegen ist auch die Sichtbarkeit für die ganze Tourismusbranche innerhalb der Politik gar nicht so einfach zu erreichen.
Beim Blick auf den Tourismus gibt es ja meist so zwei Perspektiven. Das eine ist das Outgoing-Geschäft, das ja auch durchaus hierzulande Wertschöpfung erzeugt. Das andere ist der Deutschlandtourismus. Dann fangen wir vielleicht auch mal mit dem Deutschlandtourismus an. Wie beurteilen Sie die künftige Rolle des Deutschlandtourismus im internationalen Wettbewerb und wie stehen da gerade die Karten aus Ihrer Sicht?
Frau Hedorfer, die Chefin der Deutschen Zentrale für Tourismus, hat es eigentlich mal sehr schön zusammengefasst. In der Krise werden die Marktanteile neu verteilt. Und genau da stehen wir im Moment, dass die weltweite Unruhe schon dafür sorgt, dass wir natürlich als ein gefühlter Hort der Stabilität ein interessantes Reiseziel sind für eine immer wohlhabendere Mittelschicht auf der gesamten Welt. Und vor diesem Hintergrund sehen wir halt auch, dass wir dort noch Marktanteile gewinnen können. Und wenn wir diesen Blick auf den Deutschlandtourismus, sowohl was kulturelle Angebote angeht, was Naturtourismus angeht, was aber auch kulinarische Fragen angeht, also ich glaube, wenn wir diese drei Säulen gut vermarkten, dann haben wir da noch ein Riesenpotenzial innerhalb Europas, aber auch innerhalb der Welt, noch mehr Marktanteile zu bekommen. Und da müssen wir hin.
Sehen Sie denn politische Impulse, die gesetzt werden können, um die Attraktivität für in- und ausländische Gäste noch zu steigern?
Das eine ist ja, dass wir die Vermarktung nochmal stabilisieren müssen. Wir haben in der Corona-Zeit der Deutschen Zentrale für Tourismus einen Zuschlag gegeben, den wir jetzt kontinuierlich, also dass wir auf das Niveau kontinuierlich kommen wollen. Also damals war das immer ein Zuschlag, der dann in der Bereinigungssitzung am Ende des Jahres gegeben wurde. Das haben wir jetzt einige Jahre gemacht und wir haben jetzt im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir quasi das nicht mehr als Zuschlag geben wollen, sondern dass quasi das Budget der DZT dauerhaft auf dieses Niveau angehoben wird, damit die DZT besser planen kann. Man muss ja immer wissen, die DZT muss Büros unterhalten, muss Marketingstrategien entwickeln, braucht Marketingpartner. Und vor diesem Hintergrund kann sie es halt auch nicht leisten, dass sie immer erst am Ende des Jahres weiß, was sie denn ausgeben darf. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das Budget auf das hohe Niveau anheben, damit die DZT quasi in der Welt für Deutschland noch besser werben kann. Das ist die eine Perspektive. Das andere ist, was macht denn Tourismus in Deutschland attraktiv? Und das sind natürlich attraktive Angebote, sowohl attraktive Mobilitätsangebote. Dann ist halt die Frage, kann die Bahn ein bisschen pünktlicher werden, dass man mit der besser kalkulieren kann. Aber dann sind es natürlich auch attraktive Angebote für Übernachtung und auch für Gastronomie. Und da wir traditionell immer ein teures Reiseland waren, übernachten und auch essen gehen ist in Deutschland nie super günstig gewesen. Das wird natürlich angesichts der veränderten Kostenstruktur der nächsten Jahre sich nochmal ein wenig verändern. Deswegen brauchen wir aber gut situierte Gäste, die auch bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Und gerade die internationale Kundschaft ist bereit, pro Tag auch noch einen höheren Preis auszugeben, ein bisschen mehr Budget in Deutschland zu lassen. Und deswegen müssen wir gerade den internationalen Incoming-Tourismus noch mal auch mehr in den Blick nehmen als in der Vergangenheit.
Kurzes Zwischenthema, das in jüngster Zeit ja intensiv diskutiert wurde, die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie. Da freuen sich die einen drüber, die anderen sagen, naja, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Wie sicher sind Sie denn, dass diese Senkung des Mehrwertsteuersatzes tatsächlich auch kommt?
Wir haben es im Koalitionsvertrag stehen und ich denke, dass wir es auch umsetzen werden zum 01.01.2026. Wir hatten es jetzt noch nicht in das letzte Paket mit reingenommen, weil wir das natürlich auch mit den Ländern verhandeln müssen und man muss die Pakete schon so packen, dass sie am Ende auch von den Ländern auch umgesetzt werden können, weil ja gerade bei der Mehrwertsteuer am Ende die Hälfte auch von den Ländern geleistet werden muss. Ich glaube vor dem Hintergrund, dass sich gerade die Kostenstruktur in der Gastronomie so stark ändert, wie sie sich ändert. Wir brauchen ja nur mal gucken, wo sind in den letzten Jahren die Preise überproportional gestiegen? Das eine war die Energie, das andere waren Lebensmittelpreise und das dritte ist Personal, ist sehr teuer geworden. So, und das sind die drei wesentlichen Kostenfaktoren, die in einem gastronomischen Betrieb wirken. Und deswegen brauchen wir ein Stück weit eine Entlastung bei allen anderen Kosten. Und da ist natürlich die Mehrwertsteuer schon ein veritabler Punkt. Wenn ich von 19% Mehrwertsteuer auf 12% Mehrwertsteuer komme, weil wir halt die Kosten, die in den letzten Jahren gewachsen sind, nicht schon auf das einzelne Gericht so schnell umlegen können, wie sie gestiegen sind. Und wenn wir nicht wollen, dass die Gastronomen reihenweise dicht machen, wir sehen gerade im Moment da eine sehr negative Entwicklung. Ich höre, egal wo ich hinkomme, immer nur so und so viele Betriebe geben auf, so und so viele Betriebe machen dicht. Sie kriegen die Kostenstruktur nicht mehr umgesetzt in Preise. Und deswegen glaube ich, ist es zur Entlastung der Situation sehr wichtig, dass wir jetzt im Verhältnis auch zu 23 weiteren Ländern in Europa auch einen eigenen Mehrwertsteuer, und zwar den verminderten Mehrwertsteuersatz für die Gastronomen haben.
Ein anderer Punkt, der meines Wissens auch im Koalitionsvertrag gestanden hat, war ja die Absicht, die Erhöhung der Flugticketsteuer des Jahres 2024 wieder rückgängig zu machen. Davon ist aber, soweit ich weiß, im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr nicht die Rede. Und die Luftfahrt klagt ja schon seit langem über hohe Standortkosten in Deutschland und befürchtet, Deutschland könne dadurch den Anschluss verlieren an die Verkehrsketten. Ja, wie sehen Sie das?
Auch das ist ein Riesenthema, denn am Ende geht es gar nicht da nur um die Tourismuswirtschaft, sondern auch um die Messewirtschaft und auch um die Wirtschaft generell. Weil wir sind ja ein vernetztes Land, wir sind Exportweltmeister, wir sind in der Welt unterwegs und brauchen natürlich auch ein passendes Mobilitätsnetz, um das gestalten zu können. Wenn wir das nicht mehr haben, wenn zunehmend die Linien um Deutschland herum geplant werden und Abflüge von Deutschland immer weniger werden, dann wird es nicht mehr funktionieren, dass wir auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort sind. Und deswegen ist das gar nicht nur eine Frage für die Tourismuswirtschaft, sondern für unsere Wirtschaft generell, dass wir ein gut ausgebautes Luftverkehrsnetz in Deutschland haben. Und wir sehen in den letzten Jahren, dass zunehmend die Fluggesellschaften um Deutschland herum planen, dass immer weniger Abflüge aus Deutschland heraus stattfinden und immer mehr aus unseren Nachbarländern heraus, weil die mit den Kosten der Corona-Pandemie anders umgegangen sind. Wir haben sie einfach im Grunde auf die Preise oder auf die Kosten nochmal obendrauf gesattelt und haben gesagt, es muss alles halt von der Luftverkehrswirtschaft getragen werden. Das funktioniert in dieser Weise nicht. Das sehen wir, dass eben das Angebot immer geringer wird. Wir haben definitiv ein Angebotsproblem und müssen deswegen gucken, dass wir die Kosten senken. Und natürlich sind dann Steuern und Gebühren für den Staat das, wo man als erstes hingucken muss, weil da haben wir direkten Einfluss.
Ein Problem, mit dem, glaube ich, alle touristisch relevanten Akteure, sei es die Hotellerie, sei es die Gastronomie oder seien es vielleicht auch Reisebüros und Reiseveranstalter zu kämpfen haben, ist ja der Arbeits- und Fachkräftemangel, unter dem alle diese Bereiche leiden. Welche Lösungen sehen Sie dafür oder welche Möglichkeiten, die Situation zu verbessern, wenn wir über Qualifizierung, Einwanderung oder die Arbeitsbedingungen in der Branche reden?
Ich glaube, Qualifizierung und Einwanderung ist ein wichtiges Feld, woran wir auch arbeiten müssen, dass schneller Menschen, die zu uns kommen, dann eben auch in den Arbeitsmarkt kommen. Da reden wir aber auch über Menschen, die schon bei uns sind, die wir schneller in Arbeit bringen müssen. Das ist ja die Diskussion, die wir jetzt auch in den letzten Wochen schon geführt haben, dass zum Beispiel auch Ukrainer bei uns wesentlich weniger arbeiten, als sie das in den Nachbarländern tun. Ich glaube, da haben wir noch ein Potenzial, was wir dringend nutzen können. Aber das Zweite ist, wir müssen dafür sorgen, dass Arbeiten wieder interessanter wird. Wir werden uns mit den Sozialversicherungen beschäftigen müssen, dass die Sozialversicherungen nicht immer weiter dafür sorgen, dass immer weniger netto vom Brutto übrig bleibt. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir sagen, wir wollen Überstunden, dass die Überstundenzuschläge steuerfrei sind. Das macht am Ende natürlich auch gerade in Stoßzeiten, wie wir sie natürlich auch im touristischen Bereich häufig haben, sowohl an Flughäfen als auch in Gastronomiebetrieben, als auch in Hotelleriebetrieben. Egal, wo ich hingucke, gibt es ja gerade in den touristischen Bereichen dieses Stoßzeitenphänomen sehr stark. Und dass wir dafür sorgen, dass auf der einen Seite über Flexibilisierung der Arbeit da mehr möglich ist, dass auf der anderen Seite aber auch Überstundenzuschläge steuerfrei sind. Das kann natürlich im Gesamtpaket alles dafür sorgen, dass Arbeiten wieder interessanter wird und dass es mehr Spaß macht, wenn am Ende netto mehr übrig bleibt.
Geht es aus Ihrer Sicht dabei auch um das Thema Bürokratie? Also ich habe zum Beispiel gehört, die Busreisebranche, die klagt intensiv darüber, dass sie sagt, wenn ausländische Fahrer oder Fahrerinnen zu uns kommen wollen, dann sind da oft die behördlichen Anforderungen erstmal ziemlich hoch, damit die überhaupt hier fahren dürfen.
Ich glaube, das, was Sie da gerade von den Busreiseveranstaltern beschreiben, das gilt gerade für alle Bereiche. Egal, wo ich im Moment unterwegs bin, egal, was ich höre. Ich höre ganz viele solche Geschichten, dass im Grunde vor Ort in den Behörden, die kontrollieren, in den Behörden, die im Grunde vor Ort auch ein Stück weit Regeln umsetzen, die wir in Berlin oder in Brüssel gemacht haben, dass die, sag mal, doch sehr eng auslegen. Und deswegen werbe ich gerade auch, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen auch Kommunalwahl, werbe ich auch in den Kommunalverwaltungen sehr dafür, dass man Regeln, die da sind, erstmal möglichst weit auslegt, dass man sich einfach auch wieder mal traut, den Menschen im Grunde auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringt und sagt, ja, macht es einfach, es ist schon okay. Das andere ist aber, dass wir dringend auf Berliner Ebene, aber auch auf Brüsseler Ebene überlegen müssen, brauchen wir alle diese Regeln, die wir da haben, weil wir natürlich sehen, dass sie dann hinterher in der Umsetzung auch sehr eng ausgelegt werden. Vieles, was wir in Deutschland oder in Europa machen, wird in Deutschland viel, viel enger ausgelegt, als wir das in unseren Nachbarländern haben. Und das ist natürlich unter der Frage von Wettbewerbsgleichheit am Ende dann auch ein Problem. Und deswegen ist die Frage ist immer, wie schnell geht das, diesen Rückwärtsgang bei dieser ganzen Regelungswut wieder einzuleiten? Im Moment sehe ich das noch nicht, aber ich glaube, wir müssen uns da viel, viel intensiver mit auseinandersetzen, wie wir diese Kette von Brüssel, Berlin, über die Länder bis hin zu den Kommunalverwaltungen, die es ja in der Regel umsetzen, die es ausführen, die es kontrollieren, wie wir da, sag mal, wieder den entgegengesetzten Lauf kriegen, sodass man sich am Ende auch traut, den Leuten wieder vor Ort ein bisschen mehr Freiheit in der Gestaltung zu geben. Das braucht aber, dass man auch nicht gegen alles und jedes dann am Ende klagen kann. Solange das so ist, werden sich natürlich auch Kommunalverwaltungen nicht trauen, Gesetze und Regelungen weit auszulegen. Aber da müssen wir ran. Das ist ein wichtiges Thema, es ist aber kein einfaches Thema.
Wohl wahr. Frau Karliczek, der Reisevertrieb, aber auch die touristischen Destinationen hierzulande investieren ja zunehmend in digitale Tools und Plattformen, die einen zur Besucherlenkung, die anderen, um Prozesse zu automatisieren und sich die Arbeit zu erleichtern. Welche Rolle kann oder soll die Politik dabei eigentlich spielen?
Das eine ist, dass man über Digitalisierung ja auch Sichtbarkeit schaffen kann. Also im Moment diskutieren wir ja sehr stark über Booking.com, das im Grunde mit dieser Bestpreisklausel da den Hotellerien ein Tool aus der Hand genommen wird, dass sie selber ihre Preisgestaltung schaffen dürfen. Ich hoffe sehr, dass die Gerichte sich auf die Seite der Hotellerie und der Hoteliers schlagen, dass sie selber ihre Preisgestaltung, wo sie was anbieten, wieder in die Hand nehmen dürfen. Das zweite ist, dass die DZT sich mit ihrem Knowledge-Graphen auseinandersetzt. Die bauen ja gerade Knowledge-Graphen auf, sodass gerade auch diese kleinteilige Tourismuswirtschaft Sichtbarkeit im Netz bekommt, weil Knowledge-Graph bedeutet ja, dass eine Technik entwickelt wird, in der gerade diese kleinteiligen Angebote auch maschinenlesbar werden, sodass sie halt im Netz, auch wenn sie ein kleines Angebot haben, dann auch da sichtbar werden. Das ist, finde ich, für die Frage gerade dieser kleinteiligen Branche ein wichtiges Tool, was die DZT da aufbaut. Und das andere ist, dass wir heute natürlich Angebote im digitalen Bereich haben, die auch in die Praxis umgesetzt werden müssen. Die kosten aber. Und deswegen glaube ich, dass Politik gut beraten ist, dafür zu sorgen, dass möglichst viel Marge in den Betrieben hängen bleibt, sodass sie diesen Transformationsprozess auch finanzieren können. Und dann sind wir wieder eben bei so Fragen, ne, wollen wir die Mehrwertsteuer absenken? Wollen wir dafür sorgen, dass eben viele Regulierungskosten, die in Betrieben im Moment da sind, dass die vielleicht gesenkt werden dadurch, dass wir wieder mehr Zutrauen geben in die Betriebe? Wenn die Marge steigt, sind sie auch in der Lage, die Digitalisierungskosten und diesen ganzen Umstellungsprozess am Ende auch zu finanzieren. Und da müssen wir hin.
Seit gefühlten 100 Jahren arbeitet Deutschland ja an einer nationalen Tourismusstrategie. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll das Thema jetzt gerade wieder neu aufgerollt werden. Aber die Strategie ist tatsächlich seit vielen Jahren in Arbeit. Wo steht das Projekt Ihrer Einschätzung nach aktuell und welche konkreten Maßnahmen sind kurzfristig für die Branche zu erwarten?
Ja, da haben Sie recht. Das ist jetzt der dritte Anlauf für die nationale Tourismusstrategie. Aber wir haben uns jetzt vorgenommen und wir sind da auch im engen Austausch mit dem Koordinator, dass wir eine kurze, knappe Tourismusstrategie wollen, die wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte berücksichtigt, wo es dann um die Frage zum Beispiel nach innen, auch um Tourismusakzeptanz geht, um die Frage Lebensraumgestaltung, aber natürlich auch um Digitalisierung, aber im Kern auch immer um die Frage, was macht den Tourismus wettbewerbsfähig? Das ist, glaube ich, nach innen und nach außen eine wesentliche Komponente, die Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Wettbewerbsfähigkeit ist ja nicht nur eine Frage des Geldes, sondern Wettbewerbsfähigkeit ist eine Frage der Attraktivität, der Qualität. Und wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, dann haben wir, glaube ich, eine knappere Tourismusstrategie, als wir sie in den vergangenen Jahren hatten. Aber sie ist eher auf Ziele ausgerichtet und nicht so kleinteilig. Ich glaube, die Tourismusstrategien der letzten Jahre sind am Ende, ich sag mal, nicht wirkungsvoll gewesen, weil sie sehr kleinteilig versucht haben, alles zu thematisieren. Ich glaube, eine Tourismusstrategie, wie wir sie jetzt aufsetzen wollen, dass wir sagen, wir brauchen die großen Ziele, wir brauchen das, was im Grunde ein gemeinsames Ziel dann für alle unterschiedlichen Zweige der Tourismuswirtschaft sein kann. Und da geht es eben dann im Wesentlichen um Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung, das, was ich gerade gesagt habe, Tourismusakzeptanz und Lebensraumgestaltung. Und dann haben wir zwar nicht so kleinteilig die Dinge thematisiert, aber jeder weiß, wo es hingeht. Und das ist meines Erachtens dann ein strategischerer Prozess, als wir ihn in der Vergangenheit hatten.
Und über welchen Zeithorizont reden wir da so ungefähr?
Naja, wir haben uns jetzt vorgenommen, diese Tourismusstrategie über den Herbst jetzt in Form zu gießen. Das werden wir dann ja auch mit dem Ministerium, aber auch mit den Parteien diskutieren. Wir werden natürlich auch die Oppositionsparteien an dieser Stelle versuchen mit einzubinden, indem wir auch diese Strategie frühzeitig schon mal im Ausschuss auch diskutieren. Und dann wird es ja so sein, gerade der Tourismus ist ja etwas, was verantwortungstechnisch häufig bei Ländern und Kommunen liegt. Ist es so, dass wir gucken müssen, dass wir diesen Prozess nicht nur horizontal diskutieren, also auf unserer Ebene mit den anderen Parteien, sondern dass wir eben auch gucken, wie kommen wir mit den Ländern, mit den Kommunen, aber auch mit den Unternehmen ins Gespräch, dass eben strategisch der Punkt klar ist, aber dann in den unterschiedlichen Bereichen kann das ja was ganz Unterschiedliches bedeuten. Bei den Ländern wird halt die Frage, wie setzen wir eigentlich einen strategischen Punkt von Wettbewerbsfähigkeit auf Länderebene um, wird was ganz anderes bedeuten als in einem einzelnen Unternehmen. Zahlt aber trotzdem auf das Ziel Wettbewerbsfähigkeit ein.
Wir sind gespannt. Liebe Frau Karliczek, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ich danke, Herr Schmecke, für die Möglichkeit.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast, präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.